Ja, vielen Dank für die Einladung hierher nach Wien und die freundliche Begrüßung. Ich möchte meinen Vortrag in vier Teile gliedern. Zuerst werde ich etwas sagen über den Wandel der Kunstauffassung und das Verschwinden einer gemeinsamen Kunsttheorie. Dann über die Aufgabe der staatlichen Kunstförderung und die Grenzen der Kunstfreiheit, warum das in einer pluralistischen Gesellschaft ein ganz wesentlicher Punkt ist. Dann über die Geschichte und Theologie der Blasphemievorstellung, was aus theologischer Sicht Blasphemie bedeutet. Und im letzten Teil werde ich einige Überlegungen dazu anstellen, wie die Kirchen auf blasphemische Kunst, die sich mit religiösen Inhalten befasst, reagieren sollen. Der Bereich der Kunst und der Bereich der Wahrheit sind voneinander getrennte Bereiche. Mit dieser lapidaren Feststellung verleiht Käthe Hamburger in ihrer Studie über den Begriff der ästhetischen Wahrheit einer in der gegenwärtigen Kunsttheorie verbreiteten Einschätzung Ausdruck. In der Tat, schon die Zusammenstellung der Begriffe Kunst und Wahrheit klingen in der gegenwärtigen Kunsttheorie befremdlich. Das hängt mit dem epochalen Bruch im Kunstverständnis zusammen, der sich in der Ästhetik des 20. Jahrhunderts ereignete und zur Auflösung eines formal gehaltvollen Kunstbegriffs führte. Um die Tragweite dieses Vorgangs zu erfassen, ist es hilfreich, sich an die Ursprünge der Kunst zu erinnern. Von der Antike bis zum Ende des 20. Jahrhunderts galt die Kunst, ungeachtet der Autonomie ihrer Kunst, ihrer Formgesetze, als eine Vermittlungsform der Wahrheit, in der diese, ähnlich dem religiösen Kult, zur sinnlichen Erscheinung gelangt. Ob man Kunst entsprechend der griechischen Vorstellung als die Fähigkeit versteht, ein Werk kunstgerecht herstellen zu können, oder ob man mit dem platonisch-christlichen Paradigma, in der Kunst eine Widerspiegelung des göttlichen Ursprungs der Welt sieht, sodass die Kunst Nachvollzug des kreatorischen Wirkens Gottes in der Schöpfung ist, oder ob man mit Kant und Schiller in der Aufklärung ihr eine Vermittlungsrolle zwischen moralischer Vernunft und Sinnlichkeit zuschreibt, sodass sie also eine Triebfeder der Moralität im menschlichen Gemüt ist, immer haben solche Sinndeutungen eine gemeinsame Annahme zur Grundlage, nämlich, dass die Kunst es mit der Wahrheit zu tun hat. Sie soll die metaphysische Wahrheit der Welt, die historische Wahrheit der Geschichte oder die existenzielle Sinnproblematik des menschlichen Lebens an einem konkreten Thema zur Darstellung bringen. Dies soll in einer die Sinne ansprechenden Form geschehen, wobei die äußere Form mit ihrem Inhalt in einer Weise übereinstimmen muss, die vom Betrachter entsprechend den Regeln der Ästhetik als gelungen empfunden wird. Die Kunst hat somit unter den verschiedenen Erkenntnisquellen des menschlichen Daseins eine Zwischenstellung. Mit den Einzelwissenschaften teilt sie die Hinwendung zum Konkreten, zum Einzelnen, zum Sinnlich-Stofflichen. Mit der Philosophie dagegen erhebt sie sich zur Wesenserkenntnis der Dinge, indem sie unter einer stofflichen Gestalt die eidetische Form, das eigentliche Bild, sichtbar macht. In der Kunstphilosophie des 20. Jahrhunderts nun hat sich die auf die sinnliche Darstellung der Wahrheit gerichtete Kunstauffassung, die noch im 20. Jahrhundert bei Heidegger und Gadamer und auch Adorno anzutreffen ist, nicht durchsetzen können. Das ist bemerkenswert. An die Stelle einer auf phänomenologischer, hermeneutischer oder gesellschaftskritischer Grundlage errichteten Wahrheitsästhetik trat vielmehr eine Gefühlsästhetik, die auf der Privatheit des künstlerischen Geschmacksurteils beharrt. Nach dieser in der gegenwärtigen Kunsttheorie vorherrschenden Ansicht beruht die Bewertung eines Kunstwerkes, ob das also mich anspricht oder ob das gute, wertvolle Kunst ist oder nicht, auf einer emotionalen Stellungnahme des Betrachtenden, des Individuums, die keine intersubjektive Verbindlichkeit beanspruchen kann. Das private Geschmacksurteil des Einzelnen kann weder auf überindividuelle Bewertungsmaßstäbe des Schönen rekurrieren, noch lässt es sich in eine überprüfbare Beziehung zu den ganz anders gearteten Beurteilungsformen des Wahren und des Guten setzen. Zwischen dem Schönen auf dem einen und dem Wahren und Guten auf der anderen Seite gibt es nach dieser Kunstauffassung, die auf die Destruktion der klassischen Wahrheitsästhetik zielt, keine Berührungspunkte und schon gar keine innere Verwandtschaft mehr. Ludwig Marcuse zieht in einer Schrift unter dieser Entwicklung mit der lapidaren Feststellung einen Schlussstrich. Er sagt, es ist ein Trugschluss zu meinen, dass das Schöne auch gleichzeitig das Gute ist. Die Abkopplung der Idee des Guten und Wahren vom Schönen führt nun allerdings nicht dazu, dass der Gegenstand des Schönen an sich umso reiner hervortritt. Gegenstand von Kunst kann nach dem postmodernen Verständnis ebenso das Edle und Schöne wie auch das Verwerfliche und Hässliche sein. Eine Entwicklung, die nach der schonungslosen Analyse von Dieter Wellershoff folgerichtig zur Entgrenzung, auch zur ästhetischen Entgrenzung und letztlich zur Selbstaufhebung der Kunst führt. Mit dem Bezug zur Wahrheit wird der Kunst nicht nur ihre moralische Aufgabe, sondern auch ihr eigener Kunstcharakter fraglich. In der modernen Kunsttheorie gibt es schon lange keinen Konsens mehr über objektive Maßstäbe, nach denen sich gute von schlechter Kunst unterscheiden lässt. Schon immer gehörten das Misstrauen gegenüber ästhetischen Konventionen und die Rebellion gegen jede Art von Freiheitsbeschränkung zu den Grundzügen der Kunst. Seitdem aber die Tendenz zur Grenzüberschreitung in ästhetischer, ethischer und gesellschaftskritischer Hinsicht zum einzigen Unterscheidungsmerkmal des modernen Kunstbetriebs geworden ist, kann sogar die Grenze zwischen Kunst und Nichtkunst, was also Kunst von dem, was nicht diesen Namen verdient, unterscheidet, nicht mehr eindeutig gezogen werden. Insbesondere die avantgardistische und politisch engagierte Kunst zielt darauf ab, Grenzen zwischen Formen der künstlerischen Betätigung und anderen Weisen der eigenen kritischen Meinungsäußerung aufzuheben. In der Folge dieses Bestrebens finden sich auch Genres wie Kabarett und Karikatur, Spektakel und Satire, Film und Kleinkunst bis hin zur Alltagskunst und Werbung Eingang in einen erweiterten Kunstbegriff. Im Blick auf den gesellschaftlichen Auftrag der Kunst führt dies in ein Dilemma, das die Frage nach der ethischen und verfassungsrechtlichen Reichweite der Kunstfreiheit und ihrer möglichen Schranken verschärft. Die Geschichte der Kunst ist tatsächlich immer auch die Geschichte ihrer Skandale gewesen. Und dies nicht nur wegen ihrer provozierenden Inhalte, sondern auch wegen der gezielten Infragestellung des ästhetischen Geschmacks und des bis dahin gültigen Kanons eines ästhetischen Geschmacksurteils, durch die ein Kunstwerk auf sich aufmerksam macht. Der Literaturwissenschaftler Helmut Kasarek sagt zu Recht, der gute Geschmack von heute ist der Stein des Anstoßes von gestern und das Ärgernis von gestern ist der Klassiker von heute. Allerdings muss man auch hinzufügen, dass die Logik dieser Feststellung nicht umkehrbar ist. Die Skandalträchtigkeit einer provozierenden Äußerung stellt für sich allein genommen noch keinen ausreichenden Indikator dar, an dem ihr künstlerischer Rang abzulesen wäre. Also nicht jeder Skandal von heute ist der klassische Kanon von morgen, sondern es gibt unter den heute als klassisch angesehenen Kunstwerken viele, die zu ihrem Erscheinungszeitpunkt skandalträchtig waren. Die aufgezeigte Entwicklung führt gegenwärtig zu einer Zersplitterung der künstlerischen Formgebung, die den Kunstbegriff selbst der Erosion anheimfallen lässt. An die Stelle einer ästhetischen Urteilskraft, die auch das auf den Geschmack basierende Bewertungsvermögen des Ästhetischen objektiven Maßstäben unterwirft, tritt in der modernen Kunsttheorie der Versuch einer weiträumigen Eingrenzung des gesellschaftlichen Wirkungsfeldes der Kunst. Sofern sie überhaupt noch bestrebt ist, intersubjektiv anerkennungsfähige Mindeststandards aufzustellen, sollen nicht mehr Beurteilskriterien gesucht werden, die den individuellen Wert eines einzelnen Kunstwerkes bemessen, sondern man möchte generelle Maßstäbe einführen, die für eine ganze Gattung oder einen bestimmten Werktypus verbindlich sind. Und damit trägt die Kunsttheorie der Tatsache Rechnung, dass sich im 20. Jahrhundert neue Kunstformen wie Pop Art, Minimalkunst, Happening, Land Art, Verpackungs- und Alltagskunst einbürgern konnten, die vom herkömmlichen Kunstbegriff nicht erfasst werden. Ein solcher gattungstypischer Ansatz versucht also, auf die Beurteilung der individuellen Werthöhe eines bestimmten Kunstwerkes zu verzichten und definiert Kunst von der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Gattungstypus her, der derzeit in der Kunstszene anerkannt ist. Dieser Ansatz fand auch in der juristischen Literatur breite Resonanz, weil man dann wenigstens einigermaßen ein Kriterium hat, um zu unterscheiden, was ist Kunst, was ist nicht Kunst. All das ist dann Kunst, was zu einer der derzeit anerkannten Genre gehört. Also wenn man sagen kann, das ist Werbung, dann zählt es zur Gebrauchskunst oder zur industriellen Gebrauchskunst. Dann lässt sich die Ranghöhe, der individuelle Wert, nicht mehr bestreiten. Entsprechend dem programmatischen Motto von Joseph Beuys, wonach jeder Mensch ein kreatives Wesen und insofern auch ein Künstler ist, ist die Kunsttheorie aber auch darüber, auf diesen gattungstypischen Ansatz, noch hinausgegangen. Danach darf sich jedermann berechtigt fühlen, das als künstlerische Betätigung auszugeben, was er unter Kunst verstehen möchte. Aus der emanzipatorischen Forderung Kunst für alle, die auf den freien Zugang zum Kunstgenuss setzt, erscheint dann erst voll verwirklicht, wenn auch umgekehrt das komplementäre Postulat Kunst von allen eingelöst wird, sodass zugleich gilt, alles ist Kunst und jeder ist Künstler. Wenn das aber die Entwicklung des Kunstverständnisses ist, dann wird plötzlich die Aufgabe der staatlichen Kunstförderung vor ein Dilemma gestellt. Wie alle Kunstrechte, das ist nun mein zweiter Punkt, muss die Kunstfreiheit unmittelbar als ein individuelles Abwehrrecht gegen staatliche Eingriffe verstanden werden, das erst in zweiter Linie einen Anspruch auf ein darüber hinausgehendes staatliches Handeln, etwa im Rahmen der Kunstförderung, begründet. Also einmal ist die Kunstfreiheit ein Abwehrrecht, der Staat darf sie nicht beschränken. Darüber hinaus hat er den Auftrag, Kunst zu fördern. Das ist also ein positiver Auftrag. Aber genau dieser positive Auftrag der Kunstförderung wird zum Dilemma, wird schwierig, wenn man nicht mehr eindeutig festlegen kann, was Kunst ist und was nicht Kunst ist. Dann verschwimmen die Grenzen von der Kunstfreiheit zur allgemeinen Meinungsfreiheit. Und es ist nicht mehr klar, warum eine darüber hinausgehende besondere Förderung der Kunst über die staatliche Garantie der Meinungsfreiheit noch Aufgabe des Steuerzahlers sein soll. Hat sich eine Gesellschaft einmal davon überzeugt, dass es keine immanenten ästhetischen Kriterien gibt und dass die Kunst auch mittelbar mit den moralischen Fundamenten eines Gemeinwesens nichts zu tun hat, dann ist ein qualifizierter Schutz der Kunstfreiheit, der über den der üblichen Meinungsfreiheit hinausgeht, eigentlich eine Art der Besteuerung. Und zwar dann werden die nicht an Kunst Interessierten hinzugezogen. Das ist für kunstpolitische Zwecke legitim, wenn es ein gehaltvolles Kunstverständnis gibt. Aber wenn es das nicht mehr gibt, dann ist das nur eine Art Klientelpolitik, Sozialpolitik für eine bestimmte Klientel zu überhöhten Sätzen. Für die Kirche stellt sich das Dilemma der Kunstförderung in einer etwas anderen Weise. Sie ist in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart als eine bedeutende Förderung der Künste hervorgetreten. Das Verhältnis der Kirche zur Kunst ist keineswegs, wie es zu Zeiten öffentlicher Skandale den Anschein haben mag, in erster Linie durch negative Abgrenzung bestimmt. Im Stephansdom steht ein Werk des Künstlers Riplitzka. Im Kölner Dom hat Gerhard Richter, einer der führenden Maler der Gegenwart, ein großes Fenster gestaltet. Die Diözese Köln hat ein Museum für moderne Kunst, das der Schweizer Architekt Zumthor errichtet hat. Also das sind die führenden Namen in der gegenwärtigen Kunst. Die Kirche betrachtet es als eine innere Dimension ihres eigenen Verkündungsauftrags, die Kunst zu fördern und ihr im kirchlichen Raum freie Entfaltung zu sichern. Dass die Kirche als Auftraggeberin hinsichtlich der Themenvorgabe und ihrer formalen Erwartung an große Kunst geringeren Einschränkungen unterliegt als die staatliche Seite, steht dem nicht entgegen. Es entspricht vielmehr dem Selbstverständnis und weithin auch der Praxis der Kirche, anspruchsvolle religiöse Kunst, die ja immer auch kritisch ist, anzuregen und zu unterstützen. Aufs Ganze gesehen muss sich die Kirche, was sich die Respektierung der Kunstfreiheit und die Kunstförderung anbelangt, vor anderen öffentlichen und privaten Auftraggebern in keiner Weise verstecken. Die künstlerische Gestaltungsfreiheit ist nach dem Empfinden vieler Künstler, die eine persönliche Sensibilität zu religiösen Themenstellungen zu entwickeln vermögen, unter dem Dach der Kirche gut aufgehoben. Da ein ärgerniserregender Inhalt oder eine provozierende Form den möglichen Kunstcharakter eines Werkes weder aufhebt noch umgekehrt ihn garantiert, kann es in einer kritischen Grauzone zwischen Kunst und Religion allerdings zu beiderseitigen Grenzüberschreitungen kommen. Verfolgt man nur die Skandalgeschichte einer einschlägigen Kunstszene, so hat es sogar den Anschein, als sei die jahrhundertealte Allianz zwischen Kunst und Religion inzwischen in unserer Zeit einem Dauerkonflikt gewichen. Gläubige Menschen können sich in ihren religiösen Empfindungen verletzt sehen, weil ihre Fähigkeit zur Kritik zu ertragen und dieser, wenn sie in satirisch überzeichneter Form geäußert wird, in selbstbewusster Großzügigkeit gegenüberzutreten, tatsächlich zu wenig entwickelt ist. Das wäre wünschenswert, dass Gläubige diese Fähigkeit zu einer solchen großzügigen Haltung hätten, die ja auch eine Kehrseite von Selbstbewusstsein ist, aber das ist eben tatsächlich nicht immer gegeben. Umgekehrt kommen Blasphemie, sakrilegische Handlungen und verletzende Schmähkritik gelegentlich im Gewande der Kunstfreiheit einher, um die eigene Intoleranz und Unduldsamkeit gegenüber Andersdenkenden zu verbergen. Es genügt, sich in wenigen Andeutungen die wichtigsten Konflikte im Schnittfeld von Kirche und Kunst in Erinnerung zu rufen, die seit Rolf Hochhuths Drama Der Stellvertreter in den vergangenen Jahrzehnten für öffentliches Aufsehen sorgten. Es ist kein Zufall, dass hier vor allem Beispiele aus den Bereichen der Filmkunst und der Alltagskunst zu nennen sind, die erst in neuerer Zeit Aufnahme in den entgrenzten Kunstbegriff fanden. Der Film Das Gespenst von Herbert Achternbusch aus dem Jahr 1983 verband in einer von vielen Gläubigen als blasphemisch empfundenen Weise christliche Glaubensmotive wie die Kreuzigung Jesu oder die Eucharistie, biblische Geschichten wie die Erzählung vom Wandel auf dem See oder kirchliche Vorschriften wie den Priesterzölibat und die Ehelosigkeit der Ordensleute mit Darstellungen aus der Sexualsphäre und dem Fäkalbereich. Diesem Film wurden auf massiven öffentlichen Protest hin, an dem sich auch außerkirchliche Kreise beteiligten, die öffentlichen Fördergelder rückwirkend teilweise wieder entzogen. Eine ähnliche Unterlegung verfremdeter religiöser Symbole mit zweideutigen oder eindeutigen sexuellen Assoziationen prägte auch die Filme »Je vous salue, Marie« von Jean-Luc Godard aus dem Jahr 1985 und »Die letzte Versuchung Christi« von Martin Scorsese aus dem Jahr 1988. An diesen Film »Je vous salue, Marie« von Jean-Luc Godard erinnere ich mich noch. Ich war damals gerade in Tübingen am dortigen Wilhelmstift als Repetent tätig und es kam ein Abiturient von meiner früheren Pfarre, in der ich als Vikar tätig war. Und an diesem Abend lief dieser Film »Je vous salue, Marie« von Jean-Luc Godard und ich habe dem Abiturienten vorgeschlagen, ob wir nicht zusammen in diesen Film gehen sollen. Da ist er ganz verschrocken und hat gesagt, das ist doch obszön und blasphemisch. Dann habe ich ihn gefragt, woher er das weiß. Er sagt, ja, in Ellwangen, also das war diese Pfarre, da sei so eine Unterschriftenaktion organisiert worden, dass man gegen diesen Film protestiert. Der sei ja obszön. Da hat er unterschrieben und jetzt kommt er nach Tübingen und sein früherer Vikar fragt ihn, ob er nicht mit ihm in diesen Film gehen möchte. Und damals hat mir unser damaliger Bischof Georg Moser erzählt, der war der Film- und Medienbischof der Deutschen Bischofskonferenz. Er wollte diesen Film auch anschauen, damit er sich ein Urteil darüber bilden kann und sachgerecht in der Öffentlichkeit Stellung nehmen kann. Und dann ist er nach Stuttgart gefahren. In Tübingen hat er sich das nicht getraut, weil da war er zu bekannt. Ist er nach Stuttgart gefahren und wollte in diesen Film gehen. Und dann sieht er, wie schon eine Gruppe von Katholiken dort steht und protestiert. Also musste er wieder umkehren. Er konnte den Film dort auch nicht anschauen, weil das vielleicht zu viel Aufsehen erregt hätte. In dem Film von Martin Scorsese, »Die letzte Versuchung Christi«, tritt die Zentralgestalt des christlichen Glaubens, Jesus von Nazareth, als heimlicher Geliebter der Maria Magdalena auf, die er in einer halluzinativen Schlussszene, in der er vom Kreuz herabsteigt und der letzten Versuchung, das erklärt den Titel, menschlicher Schwachheit nachgibt, schließlich auch heiratet. Wenige Jahre später wird die Jesusfigur dagegen in den Dienst emanzipatorischer Ziele der Schwulenbewegung gestellt. Die Erstaufführung von Terence McNallys Theaterstück Corpus Christi in Heilbronn führte dann im Laufe des Jahres 2000 zu mehreren Gastspielankündigungen in Ulm, Pforzheim, Karlsruhe und Freiburg, die in einigen Fällen von den Behörden wieder abgesagt wurden. Die Jesusfigur wurde darin als Anführer einer drogenabhängigen, zu Alkoholexzessen neigenden Gruppe von Homosexuellen dargestellt. Ein frivoles Arrangement, das auch wenig geeignet erscheint, um in der Gesellschaft Verständnis für die Lebensrealität homosexuell empfindender Menschen zu erwecken. Aber man sieht, die Jesusfigur wird dadurch völlig von historischen Dingen, die wir über sie in Erfahrung bringen können, abgelöst und sie wird zur freien Projektionsfläche von gesellschaftlichen Themen, die im Interesse der Emanzipationsbewegung diskutiert werden. Immer häufiger finden biblische Motive oder Versatzstücke aus der religiösen Ikonografie auch Eingang in die Bild- und Textsprache der Werbung. Zum Beispiel gibt es biblische Wortsequenzen wie die Nachfolgeaufrufe Jesu an seine Jünger oder der Gebetszusatz zum Vater unser, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, oder auch die Bestätigungsformel des dreimaligen Amen, 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 die in verfremdeter Form zu Werbezwecken verwandt werden. Besonderer Beliebtheit erfreute sich dabei lange Zeit Leonardo da Vincis Bild des letzten Abendmahles, bei dem Jesus und seine Jünger in wechselnden Geschlechterrollen, aber stets mit der richtigen Jeansmarke bekleidet, auftraten. Eine deutsche Bekleidungsfirma druckte auf die Unterwäsche ihrer Kollektion Vive Maria die Gesichtszüge eines unter der Dornenkrone schmachtenden Christus als Imitation des Veronika-Schweißtuches ab. Eine mögliche Erklärung für den Erfolg religiös verfremdeter Werbebotschafter, die vom Deutschen Werberat regelmäßig unbeanstandet bleiben, weil von ihnen keine Verächtlichmachung religiöser Glaubensinhalte ausgehe, rechnet damit, dass die Profanierung des Heiligen, nachdem das Sexuelle weitgehend nicht mehr als Tabu gilt, noch eine letzte Domäne einer möglichen Tabuverletzung sei. Dass man sich also nur dadurch in der Kunstszene Aufmerksamkeit verschaffen könne, dass man an das Tabu des Heiligen rührt. Daneben gibt es eine andere Deutung, die auf den Funktionswandel der Blasphemie in der Erlebnisgesellschaft setzt. Danach sind biblische Figuren wie Jesus, die 12 Apostel, Maria und christliche Symbole im Bewusstsein der Werbetexter frei verfügbar, genauso wie Märchenprinzessin oder Asterix-Figuren. Nach und nach verblasst sogar der antiklerikale Hintergrund dieser Verfremdungen, sodass sie inzwischen weniger der gewollten Provokation, sondern eher der vergnügten Unterhaltung eines belustigten Publikums dienen. Ein kleines Kettchen mit einem Kreuz oder auch in Italien häufig zu sehen, ein Rosenkranz über dem Spiegel des Autos, der dann also ein bisschen herunterschaut, haben in der heutigen Wahrnehmung ihren spezifisch religiösen Inhalt weitgehend verloren. Sie stellen einfach coole Symbole dar, mit denen man sich gern schmückt. Nun möchte ich zu meinem dritten Teil kommen, wo ich einmal aus der Logik des christlichen Glaubens heraus frage, was eigentlich Blasphemie ist. Weil der Grund dafür, dass ich nun nach theologischen oder religiösen Kriterien der Unterscheidung suche, ist der, wenn man das betrachtet, wie in unserer heutigen Bilderwelt christliche Glaubensinhalte in vielfacher Weise verfremdet dargestellt werden, dann muss man sich fragen, ist das alles Blasphemie? Und haben wir uns, indem wir uns daran gewöhnten, unseres eigenen Glaubens entfremdet? Oder gibt es auch theologisch Gründe, hier noch einmal zu unterscheiden und auf manche Darstellungen sensibler bis hin zur Empörung zu reagieren und andere relativ lässig wegzustecken, wenn ich das einmal so lapidar sagen darf. Der unterschiedliche Bedeutungsgehalt der Blasphemie in der Reaktion des weltlichen Rechtes ist ja schon in der Einführung kurz genannt worden, deshalb kann ich mich hier kurz fassen. In der Antike und bis in die mittelalterliche Gesellschaft hinein galt die Blasphemie als eine Beleidigung Gottes, ein Verstoß gegen die Ehre der Gottheit. Und sie wurde von Staats wegen verfolgt, weil man alle möglichen Übel, die die Gesellschaft als Ganze trafen, zum Beispiel Naturkatastrophen oder auch die Pest, zurückführte auf diese Beleidigung der Gottheit. In der Aufklärung wehrte sich dann dagegen die Kritik, dass eine weltanschaulich neutrale Gesellschaft ja eigentlich in ihrer Rechtsordnung, in der Ehre des ewigen Gottes, kein vernünftiges Schutzgut mehr erkennen kann. weil ja genau das strittig war, die Existenz Gottes. Und deshalb verlagerte sich das Schutzgut nun einfach auf die religiösen Gefühle der Gläubigen. Das heißt, auf die Ehre der Kirche, auf die Ungestörtheit ihrer Rituale, auf die religiösen Gefühle der Gläubigen. Das Recht auf Schutz und Ehrerbietung geht also von Gott als einem transzendenten Wesen über auf die Gemeinde der ihn verehrenden Gläubigen und die Kirche als eine innerweltliche, institutionelle Erscheinungsform des gesellschaftlichen Lebens. Darin ist durchaus ein Säkularisierungsvorgang zu sehen. Die Gottheit selbst wird innerweltlich strittig, aber es gibt noch gesellschaftliche Organisationen, die in ihrem Namen auftreten und die als schutzwürdig gelten. Und auch das Individuum selber kann für seine religiöse Gefühlswelt Schutz verlangen. In einer dritten Stufe wird auch das dann noch fraglich, inwiefern die Gläubigen Anspruch auf einen besonderen Schutz ihrer religiösen Gefühle haben. Und geschützt wird nun nicht mehr, dass die besonderen religiösen Empfindungen der Gläubigen, sondern das friedliche Zusammenleben der Menschen, das zunächst noch als religiöser Friede und später als der öffentliche Friede bezeichnet wird. Der Wechsel des eigentlichen Schutzgutes, das in der Blasphemie verletzt wird, von der Ehre des beleidigten Gottes über das religiöse Bekenntnis der Gläubigen und ihre eigenen Empfindungen zur Idee des religiösen Friedens wirkt wie ein fortgesetzter Erosionsprozess, der im nochmaligen Übergang zum öffentlichen Frieden einer säkularen Gesellschaft an sein vorläufiges Ende gekommen ist. Auch mit dieser Lösung sind innere Widersprüche und Probleme verbunden, auf die ich am Ende kommen werde. Nun aber zur innerreligiösen Sichtweise der Blasphemie. Es ist merkwürdig, dass die mittelalterliche Kirche, wenn sie Blasphemie als ein Verbrechen ansah, das Gott beleidigt, auf eine Denkfigur berief, die vor der konstantinischen Wende gegen das Christentum selbst gerichtet wurde, und zwar von Verteidigern der alten Ordnung, wie etwa dem griechischen Philosophen Celsus. Das heißt, das Christentum galt in seinen Anfängen als eine gotteslästerliche Religion. Und zwar sowohl gegenüber der römischen Antike, das Crimen lese majestatis, also der Lästerung des göttlichen Augustus, galt als ein Akt der Gotteslästerung, weil die Christen sich weigerten, den religiösen Akt der Verehrung des Kaisers zu vollziehen, weil sie darin eine Lästerung des eigentlichen Gottes, des Schöpfers der Welt sahen, wurden sie ihrerseits als Gotteslästerer denunziert. Und auch gegenüber dem Judentum galt der Anspruch Jesu, Sünden zu vergeben und an der Stelle Gottes handeln zu können, das Reich Gottes zu verkünden, in seinem Namen Sünden zu vergeben und in seinem Namen das Gesetz definitiv in messianischer Vollmacht auszulegen, als etwas, das strafwürdig ist, das als Gotteslästerung gilt. In dem Prozess vor dem Synedrium, vor dem Hohen Rat, war das der entscheidende Punkt. Dadurch, dass Jesus sich öffentlich dazu bekannt hat, Sünden vergeben zu können und dass er den Titel Sohn Gottes zumindest indirekt auf sich bezogen oder nicht deutlich genug zurückgewiesen hat, hat er aus der Sicht frommer Juden oder jedenfalls der damaligen Repräsentanten und religiösen Autoritäten des jüdischen Volkes ein Verbrechen begangen, das strafwürdig ist, weil das als Gotteslästerung angesehen wird. Das ist interessant und hilfreich, sich diese Ursprünge des eigenen Glaubens durchaus einmal vor Augen zu führen. Und das war ja nicht nur in den Anfängen der Geschichte des christlichen Glaubens, sondern die Warnung davor ist etwas, was zu allen Zeiten für die innerkirchliche Verwendung des Blasphemiegedankens gilt. Und zwar kann man in den Formen der religiösen Blasphemie, die also eine innere Gefährdung des Glaubens selbst darstellt, den Versuch einer instrumentellen Bemächtigung Gottes durch den Menschen sehen. Gottes Heiligkeit wird dadurch verletzt, dass er dem äußeren Machterhalt der Kirche dienstbar gemacht wird oder auch den eigenen Bedürfnissen des religiösen Individuums. Streng genommen stellt diese Form der Gotteslästerung, die in dem Verfügen wollen über Gott und in der Weigerung besteht, seine Transzendenz, Geheimnishaftigkeit und Undurchschaubarkeit anzuerkennen, sogar die einzige Form der Blasphemie dar, die diesen Namen wirklich verdient. Denn wer nicht an Gott glaubt, der kann allenfalls seine Existenz theoretisch leugnen, seinen Namen beschimpfen, seine Kultstätten entweihen und seine Anhänger schmähen. Da sich solche blasphemischen Akte aus der Binnenperspektive dessen, der sie unter atheistischem Vorzeichen vollzieht, aber auf ein reines Nichts oder eine religiöse Scheinwelt beziehen, verfallen sie zu einer in sich widersprüchlichen, sinnlosen Gebärde. Als Ausdruck eines blindwütigen Hasses müssen sie zwar in ihrer menschlichen Realität ernst genommen werden, doch ermangelt es ihnen aufgrund ihres fehlenden Gottesglaubens an einer entscheidenden theologischen Voraussetzung, die eine Blasphemie im Vollsinn des Wortes überhaupt erst zustande kommen lässt. Salman Rushdie, der Autor der satanischen Verse, schreibt darin einmal: Wo kein Glaube ist, da gibt es auch keine Gotteslästerung. Damit übersieht er zwar die sehr realen Auswirkungen, die seine Schmähkritik in den Augen frommer Muslime haben kann. Doch trifft seine Behauptung insofern zu, als die verborgene Seite der Gotteslästerung, nämlich das über Gott verfügen wollen und seine Indienstnahme für die eigene Sache, nur auf dem Boden des Gottesglaubens selbst entstehen kann. In diesem Sinn stimmt seine Aussage, wo kein Glaube ist, da gibt es auch keine Gotteslästerung, mit dem bekannten Diktum des jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber ein, wonach das Wort Gott das am meisten besudelte aller Menschenworte ist. Das ist ein bekanntes Wort, das dann später auch Karl Rahner zu einer tiefgründigen Meditation über das Wort Gott angeregt hat. Und Martin Buber bezieht diese Aussage, das Wort Gott ist das am meisten missbrauchte und besudelte aller Menschenworte, nicht auf die Schmähkritik durch Atheisten, sondern auf den binnenreligiösen Sprachgebrauch. Und er hat versucht, zusammen mit Franz Rosenzweig eine Neuübersetzung der Heiligen Schrift in deutscher Sprache zu geben, die jetzt nicht bestrebt ist, den heutigen Sprachrhythmus aufzugreifen und ein möglichst gefällig klingendes Deutsch zu sprechen, sondern im Gegenteil die Fremdheit des ursprünglichen biblischen Textes im Deutschen nachklingen zu lassen. Und in dem Vorwort schreibt er: Welches Wort der Menschensprache ist so missbraucht, so befleckt, so geschändet worden wie dieses, das Wort Gott? All das schuldlose Blut, das um es vergossen wurde, hat ihm seinen Glanz geraubt. All die Ungerechtigkeit, die zu decken es herhalten musste, hat ihm sein Gepräge verwischt. Wenn ich das Höchste Gott nennen höre, kommt mir das zuweilen wie eine Lästerung vor. Martin Buber denkt dabei natürlich an den Blasphemievorwurf innerhalb der Bibel Israels, insbesondere an die drei ersten Dekaloggebote. Also du sollst keinen fremden Gott neben mir haben, du sollst dir kein Bild machen, du sollst den Namen Gottes nicht schmähen. Was damit genau gemeint ist, ist in der Exegese lange Zeit umstritten gewesen, aber es ist heute weithin klar, dass das erste Gebot die Ausschließlichkeit der Gottesverehrung Israels sichert, also den Monotheismus im strengen Sinn. Anfangs gab es in Israel eine Form der Monolatrie, nennt man das, dass also die Wirklichkeit anderer Stammesgötter nicht geleugnet wurde, aber in Israel erfuhren sie keine Verehrung. Es mag andere Götter anderer Stämme und Völker geben, aber für Israel sind das nichts. Verehrung gebührt allein Jahwe. Und von da ist es dann noch einmal eine weitere Stufe zur Entwicklung eines strengen Monotheismus, der sagt, dass der Gott, der Israel in seiner Geschichte begleitet hat, zugleich der Gott aller Völker ist, aller Menschen, der Schöpfer der Welt, der eine und einzige Gott. Das ist also dann die Form des strengen Monotheismus. Das zweite Gebot, du sollst dir kein Bild machen, wahrt den Geheimnischarakter und die unverfügbare Transzendenz Gottes. Wer die Gottheit in einem Bild lokalisiert, der hat sie zu seinen Zwecken verfügbar. So wie er über dieses Bild verfügen kann, so möchte er die Präsenz der Gottheit zum eigenen Schutz herbeizwingen. Und das ist eine Form, dass die Transzendenz Gottes, seine Unverfügbarkeit, sein Geheimnis, seine Freiheit nicht anerkannt wird. Und in diesem über Gott verfügen wollen, ihn herbeizuzwingen, seine Präsenz zu instrumentalisieren zu eigenen Zwecken, sieht die Bibel Israels einen Akt der Gotteslästerung. Und schließlich das dritte Gebot, den Namen zu missbrauchen, warnt davor, Gott als Mittel eigener Interessenverfolgung zum Schaden des Nächsten zu missbrauchen. Der Bedeutungsumfang von Blasphemie, Gotteslästerung und falscher Gottesverehrung umfasst alle drei Fehlhaltungen. Dem Fremdgötterverbot, dem Bildverbot und dem Namensverbot geht es mit unterschiedlichen Nuancierungen immer um das gleiche Ziel: die Absicherung und das rechte Verständnis der ausschließlichen Bindung Israels an seinen Gott, durch die es sich von seinen Nachbarn, den kanaanäischen Kulten, unterscheidet, durch die es aber auch gegenüber der religiösen Gefahr des Missbrauchs der Gottesvorstellung auf der Freiheit und der Transzendenz der Unverfügbarkeit Gottes besteht. Das Entscheidende ist ja, diese Gebote, die ersten drei Gebote, wo es um die Abwehr der Gotteslästerung geht, richten sich ja an gläubige Menschen. Die Adressaten sind die Gläubigen Israel selber. Auf uns heute übertragen die Gläubigen der Kirche selber. Sie werden vor der Schmähung des Gottesnamens gewarnt. Das ist nicht auf eine Abwehr drohender religiöser Gotteskritik von außen gerichtet, sondern das hat ursprünglich durchaus auch eine interne Bedeutung für den Glaubenden selbst. Gott kann nicht nur von außen durch die Leugnung seiner Existenz, durch lasterhafte Anklagen oder durch ihm entgegengesetzte Flüche, sondern auch auf dem Boden des Gottesglaubens selbst gelästert werden. Als Blasphemie in diesem Sinn werden in der Bibel vor allem eine veräußerlichte Frömmigkeit und eine Verdinglichung Gottes bezeichnet, durch die der Mensch sich am Geheimnis Gottes vergreift und sich über den Nächsten erhebt und dessen konkrete Not aus den Augen verliert. Nun ist die Frage, wie der Mensch, die ist auch in der Theologie gestellt worden, überhaupt Gott beleidigen kann. Denn damit eine Beleidigung stattfindet, muss ja das gegeben sein, was man die Satisfaktionsfähigkeit genannt hat früher. Und Thomas von Aquin fragt sich, Er denkt nach über die klassische Definition der Sünde, die es zu seiner Zeit schon gab. Die Sünde ist eine Beleidigung Gottes. Er fragt sich, wie kann denn der endliche Mensch den unendlichen Gott überhaupt beleidigen? Wie geht das überhaupt? Und er sagt, Gott kann nicht anders von uns beleidigt werden, als dadurch, dass wir gegen unser eigenes Gut handeln. Also die Ehre Gottes, das ist nicht seine Privatehre, sodass er wie eine beleidigte Leberwurst reagieren würde, wenn diese Ehre verletzt wird, sondern die Ehre Gottes, das ist die Integrität seiner Schöpfung. Und die Ehre des Schöpfers wird verletzt, wenn der Mensch gegen sein eigenes Gut und das Wohlergehen des Nächsten handelt. Das ist die eigentliche Blasphemie und Gotteslästerung. Im 19. Jahrhundert hat der große protestantische Theologe Adolf von Harnack die klassische Erlösungsvorstellung des christlichen Glaubens kritisiert, weil er ihr vorwarf, dass Gott darin wie ein beleidigter Privatmann gedacht wird. Aber dabei übersieht er, dass nach der biblischen Vorstellung die Eifersucht Gottes nicht meint, dass es ihm um seine private Ehre zu tun ist, die er schützen möchte, sondern der Zorn Gottes und die Eifersucht, das meint jeweils, dass er die Integrität seiner Schöpfung verteidigt und dass er die Würde seines Geschöpfes vor allen Angriffen wahren möchte. Aber nicht, dass er für sich eine Prärogative der Ehrerbietung in Anspruch nimmt. Dadurch würde Gott ja gerade auf das Niveau des Menschen herabgezogen, verendlicht, und das wäre dann eine Form, seine Würde nicht anzuerkennen. Aber dass Gott privat beleidigt werden könnte, das ist theologisch eine sehr schwierige Vorstellung. Wenn wir nun fragen, und das ist mein letzter Punkt, wie diese theologischen Überlegungen zum Gehalt des Blasphemiebegriffs ausgewertet werden können für den Versuch, blasphemieverdächtige Kunstwerke zu identifizieren, dann können wir noch einmal als ein Zwischenergebnis festhalten, dass der Blasphemiebegriff außerordentlich vielschichtig ist. Ursprünglich ist er gegen das Christentum selbst gerichtet. Das Christentum ist eine gotteslästerliche Religion. Dann wandelt er sich in der Hand der christlichen Apologeten zu einem Beweismittel für die Überlegenheit des christlichen Gottesglaubens. Zugleich muss aber die Blasphemie als eine diesem Gottesglauben immanente Versuchung angesehen werden, die zu einem Verfügen wollen über das Geheimnis Gottes und zu seiner Instrumentalisierung zugunsten religiöser Trostbedürfnisse der Gläubigen und der institutionellen Selbsterhaltung der Kirche führen können. Die Blasphemievorstellung erfüllt daher eine Doppelfunktion im religiösen Glauben. Sie hat zunächst einen defensiven, nach außen gerichteten Sinn, indem sie der Abwehr von Übergriffen auf die Sphäre des Heiligen, dem Schutz des eigenen religiösen Bekenntnisses und der Verteidigung der Glaubenswahrheit dient. Das ist etwa der Fall, wenn im Namen der Kirche Bischöfe oder auch auf örtlicher Ebene Pfarrer sich in der Öffentlichkeit dagegen zur Wehr setzen, dass etwa am lokalen Theater ein Theaterstück gegeben wird, in dem Jesus und seine Jünger als eine Gruppe drogensüchtiger Homosexueller dargestellt werden. Das hat einen abwehrenden Charakter nach außen. Daneben weist die Blasphemievorstellung aber eine kathartische, nach innen gerichtete Dimension auf. Die Gefahr, sich an der Transzendenz Gottes zu vergreifen, verfolgt den religiösen Menschen bei dem Versuch, sich der Wahrheit des eigenen Glaubens zu vergewissern, wie eine ständige Begleiterin. Die Blasphemievorstellung hat also auch eine selbstreferenzielle Stoßrichtung, und diese kann als ein existenzielles Gegengewicht gegen die Tendenzen zu einer Verdinglichung des Heiligen angesehen werden, die einem allzu vertrauten Umgang mit den eingespielten rituellen Formen der religiösen Gottesverehrung innewohnt. Ich sage Ihnen dafür mal ein Beispiel, das ich jetzt nicht polemisch meine. Die Anrede an den Papst ist weithin Heiliger Vater. Das ist aber ein Gottesprädikat. Und mir stößt das jedes Mal auf, wenn ich als Liturge das vierte Hochgebet bete. Dort wird genau die gleiche Anrede, Heiliger Vater, als liturgische Gottesrede benutzt. Natürlich kann man sagen, das wissen die Katholiken, wenn sie zum Papst Heiliger Vater sagen, Santo Padre, dass er nicht Gott ist. Natürlich wissen wir das irgendwie. Aber es ist doch eine Anrede, eine Ausdrucksweise, die an sich, biblisch gesehen, ein exklusives Gottesprädikat ist. Und wie kann man das auf den Papst beziehen? Selbst dann, wenn man höchste Achtung vor seiner Person und seinem Amt hat, ist das eigentlich ein Problem, das uns wenigstens als Problemanzeige noch bewusst sein sollte. Wenn wir nun von dieser Doppelfunktion der Blasphemie ausgehen, die also sowohl nach außen abwehrend sein kann, aber auch auf eine immanente Gefahr der christlichen Verwendung von biblischen Gottesnamen und Glaubenssymbolen eingehen kann. Wenn wir diese Doppelfunktion einmal als Kriterium verwenden, um bestimmte Kunstwerke zu überprüfen, dann erweist sie sich als überaus gut und dazu geeignet. Es gab in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen ein Kunstwerk von Georg Gross, ein Gemälde, das zeigt Christus am Kreuz mit einer Gasmaske auf. Christus mit der Gasmaske. Das wurde damals wegen seiner frevlerisch wirkenden Darstellung von den Behörden unterdrückt und von vielen Gläubigen als eine empörende Blasphemie und als ein direkt der Verhöhnung ihres Glaubens dienendes Kunstwerk angesehen. Aber heute, wenn wir das im Museum sehen, empfinden wir es nicht mehr als blasphemisch. Woran liegt das? Man muss als Hintergrund wissen, zwischen den beiden Weltkriegen, da gab es die zweite innerreligiöse Blasphemie noch in einer sehr verbreiteten Weise, in dem zum Beispiel Waffen gesegnet wurde, in dem ganz selbstverständlich der Krieg religiös überhöht wurde, durch die Umdeutung des biblischen Opfergedankens. Aus der Hingabe Christi am Kreuz wird das Sterben für das Vaterland. Das ist eine blasphemische Inanspruchnahme. Und die Apotheose des Krieges, das Segnen der Waffen. Das ist die eigentliche Blasphemie. Und darauf verweist die Darstellung von George Gross, Christus mit der Gasmaske. Das ist also eine künstlerisch verfremdete Blasphemie. Aber wenn man die eigentliche innerreligiöse Blasphemie als damals gegebene Realität voraussetzt, dann ist dieses Gemälde nicht blasphemisch, sondern es verweist gerade auf etwas Blasphemisches, nämlich die religiöse Überhöhung des Krieges. In dem Maß, in dem diese Botschaft verstanden wird, verliert die künstlerische Darstellung ihre Anstößigkeit. Ich habe das Werk einmal im Museum gesehen und ich habe daran nichts Blasphemisches gefunden. Ich habe das nicht als eine Infragestellung meines Gottesglaubens gesehen. Allerdings, wenn man diese Blasphemie-Ebenen unterscheidet, gibt es heute auch Kunstwerke oder Machwerke, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte, die eindeutig blasphemisch und nur blasphemisch sind. In einem satirischen Magazin wurde eine Persiflage auf die biblische Kreuzigungsszene veröffentlicht, in der eine Nonne dem Gekreuzigten mit spitzen Fingern unter den Lendenschurz greift und dabei eine obszöne Äußerung macht. Das ist nur blasphemisch und nichts anderes. Das reduziert sich in Form und Inhalt auf die blanke Obszönität, die darin transportiert wird. Neben der diffamierenden Absicht des Urhebers ist kein Aspekt dieses Machwerks erkennbar, der in irgendeiner Weise eine bedeutsame Botschaft transportieren könnte. Zwischen diesen beiden Zonen, wo ein nur scheinbar blasphemieverdächtiges Kunstwerk in Wirklichkeit auf eine tiefer liegende religiöse Blasphemie verweist, und der anderen, dass etwas nur dumm und nur blasphemisch ist, gibt es eine Grauzone, in der das Urteil des ersten Augenscheins geneigt ist, den Blasphemieverdacht zu bejahen. Als Beispiel mag der Roman Josephine Mutzenbacher, Geschichte einer wienerischen Dirne, dienen, der zu Lebzeiten seines Autors wegen seiner Angriffe auf die religiösen Moralgesetze von der Zensur beschlagnahmt wurde. Noch in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde er einer gerichtlichen Überprüfung unterzogen, in der er auf Empfehlung literaturwissenschaftlicher Fachgutachter am Ende unbeanstandet blieb. Diese bejahten zwar den jugendgefährdenden Charakter des Romans, hielten jedoch die Darstellung des verklemmten Umgangs mit sexuellen Themen für so realitätsnah, dass sie erwachsenen Lesern nicht vorenthalten werden dürfe. Also jedenfalls unter dem Titel Blasphemie gäbe es keinen Grund, diesen Roman zu verbieten. Da hat sich das Urteil im Laufe weniger Jahrzehnte einfach geändert. Wie soll nun die Kirche in konstruktiver Weise umgehen mit der Herausforderung durch Darstellungsformen in der Öffentlichkeit, die auf den ersten Blick einmal zumindest Blasphemie verdächtig sind? Ein konstruktiver Lösungsvorschlag müsste nach dem sozialethischen Anspruch gesellschaftlicher und religiöser Toleranz und dem Sinn der weltanschaulichen Neutralität des Staates fragen. Die Leitidee der Toleranz wird nicht von außen an die Kunstfreiheit herangetragen, sondern zusammen mit der Meinungsfreiheit, der Freiheit zur öffentlichen Betätigung und anderen politischen Grundfreiheiten zählt die Kunstfreiheit zu den sogenannten Kommunikationsgrundrechten. Und diese Kommunikationsgrundrechte sind alle auf ein Ziel hingeordnet, nämlich die Ermöglichung eines kommunikativen, auf gegenseitige Toleranz und Rücksichtnahme gegründeten Miteinanders in der pluralistischen Gesellschaft. Wie jeder andere Bürger untersteht auch der Künstler oder jemand, der sich in Ausübung seiner Tätigkeit als Künstler versteht, dieser Verpflichtung zur Toleranz. Keineswegs kann die Sonderstellung der Kunstfreiheit im Verfassungsgefüge vom Grundgebot demokratischer Toleranz dispensieren. Die Toleranzforderung richtet sich daher sowohl an die Kunstschaffenden wie an die Gläubigen und die Anhänger religiöser Bekenntnisse, die sich durch deren Tätigkeit möglicherweise diffamiert fühlen. Die ungleiche Ausgangsposition, die beiden im Falle einer Grundrechtskollision zukommt, weil der eine ein Abwehrrecht gegen staatliche Freiheitsbeschränkung geltend macht, der andere dagegen ein staatliches Tätigwerden zum Schutz seines Freiheitsraums erhofft, ist nur verfassungsrechtlich von Relevanz. Moralisch, sozialethisch geboten, handelt es sich um moralische Pflichten von gleicher Dringlichkeit. Ich muss das noch einmal erklären. Die ungleiche Ausgangsposition, in der sich Vertreter der Kirche gegenüber Kunstschaffenden, die Urheber blasphemieverdächtiger Äußerungen sind, befindet, rührt aus Folgendem her. Beide haben einen verfassungsrechtlichen Anspruch. Der Kunstschaffende den Anspruch, in der Wahrnehmung der Kunstfreiheit nicht durch den Staat behindert zu werden, der Gläubige oder die Vertreter der Kirche möglicherweise einen Anspruch auf Schutz des öffentlichen Friedens. Aber dieser Anspruch auf Schutz des öffentlichen Friedens ist viel schwieriger zu gewährleisten, weil er ein Tätigwerden der staatlichen Seite, ein Eingreifen in die Rechtssphäre der Kunstschaffenden verlangt. Während umgekehrt die Gewährleistung der Kunstfreiheit fordert nur ein Untätigbleiben der staatlichen Stellen. Und dieses Nicht-Eingreifen in die Abwehrrechte der Kunstschaffenden ist natürlich viel einfacher als das Tätigwerden zum Schutz der Gläubigen, des öffentlichen Friedens, das ein Eingreifen in die Rechtssphäre der Kunstschaffenden erfordert. Und deshalb ist in dieser ungleichen Ausgangslage die Kirche verfassungsrechtlich immer in einer schlechteren Position. Deshalb ist sie auch nicht gut beraten, immer sofort nach dem staatlichen Arm der Gerichte zu rufen. Aber moralisch gesehen ist die Verpflichtung zur Toleranz auf Seiten der Kunstschaffenden eine sozialethische Verpflichtung, die natürlich gleich gewichtig ist wie die Verpflichtung der Gläubigen, zum Beispiel Kritik an ihren Glaubensaussagen zu ertragen. Das Toleranzgebot bedeutet ja keineswegs, dass die Gläubigen das Recht hätten, vor jeder Art, auch vor inhaltlich scharfer Art der Kritik an ihren Glaubensvorstellungen bewahrt zu bleiben. Sie haben allerdings das Recht, nicht verächtlich gemacht zu werden wegen ihrer religiösen Vorstellungen und vor Schmähkritik geschützt zu sein, der es nicht um die Auseinandersetzung um diese Glaubensvorstellungen geht, sondern um die Herabsetzung und Verächtlichmachung. Und es ist natürlich nicht einfach, diesen schmalen Grad des Übergangs festzulegen, aber dass das etwas anderes ist, das ist durchaus nachvollziehbar. Also die Kirche sollte in ihren öffentlichen Reaktionen den eigentlichen Sinn der Toleranzforderung deutlich machen. Toleranz heißt nicht nur den anderen gewähren lassen, sondern Toleranz heißt, dass man dem anderen auch Achtung in seiner Andersheit entgegenbringt. Und vor diesem Anspruch stehen natürlich auch Kunstschaffende, dass sie in der Auseinandersetzung mit religiösen Inhalten versuchen, diese nicht zu diffamieren, sondern die inhaltliche Auseinandersetzung in einer Weise zu führen, die dem Anspruch der Toleranz, der kommunikativen Achtung dem Fremden gegenüber zu dienen, gerecht wird. Und der Ernstfall demokratischer Toleranz ist erst dort gegeben, wo entgegengesetzte, auf beiden Seiten mit ganzem Ernst vertretene Standpunkte aufeinanderprallen und ein einfacher Ausgleich im Sinne des bloßen Gewährenlassens nicht mehr möglich ist. In einer solchen Situation ist demokratische Toleranz allein durch die gegenseitige Anerkennung der Kommunikationspartner in ihrer von keiner Verständigung mehr einholenden Andersartigkeit und Fremdheit motiviert. Und diese Form der Toleranz sollte von allen eingebracht werden, sowohl von den Gläubigen, von denen das eine Großzügigkeit im Ertragen auch kritischer Äußerungen verlangt, wie auch von denen, die solche Äußerungen tun. Die sollten nicht darauf gerichtet sein, Schmähkritik zu üben und andere herabzusetzen. Toleranz beinhaltet nicht das Recht zur Diffamierung, wohl aber das Recht zu auch inhaltlich scharfer Kritik. Nur wenn der demokratische Staat seinen Bürgern das Gefühl vermittelt, in einem von Toleranz, Rücksichtnahme und demokratischer Offenheit geprägten Gemeinwesen zu leben, kommt er seiner Verpflichtung nach, den öffentlichen Frieden vor schwerwiegender Beeinträchtigung zu schützen. Diese juristische Konstruktion mit dem öffentlichen Frieden ist insofern widersprüchlich, als sie bedeutet, dass zum Beispiel Katholiken nur dann den Anspruch auf Schutz ihres Glaubens haben könnten, wenn sie glaubwürdig machen können, dass sie ansonsten in solcher Stärke den öffentlichen Frieden durch gewaltbereite Reaktionen stören würden, dass eine solche Störung tatsächlich vorliegt. Also fundamentalistische, gewaltbereite Gotteskrieger hätten dann einen höheren Anspruch auf staatlichen Schutz als friedliche Christen, die vielleicht einen Sühnerosekranz beten oder so etwas, aber nie im Ernst auf die Idee kämen, gewaltsam auf die Verletzung ihrer Glaubenssymbole zu reagieren. Und das kann eigentlich nicht sein, dass die Auslösung des staatlichen Schutzes abhängig ist von der Intensität der Gewaltbereitschaft derer, die ihn für sich in Anspruch nehmen. Das ist der innere Widerspruch dieser Konstruktion mit dem religiösen Frieden. Religiöser Friede oder öffentlicher Friede setzt vielmehr voraus die Fähigkeit und die Bereitschaft zur Toleranz. Ohne Toleranz ist ein friedliches Miteinander von Menschen unterschiedlicher religiöser und weltanschaulicher Bekenntnisse undenkbar. Und insofern sollten in ihren Reaktionen, ihren öffentlichen Reaktionen, Vertreter der Kirche auf dieses Erfordernis der Toleranz als einer inneren Achtung gegenüber dem anderen aufmerksam machen und nicht vorschnell nach dem Arm des Staates suchen. Der Begriff der Störung des öffentlichen Friedens, von dem unsere Rechtsordnung spricht, muss anders definiert werden, als dies in den gängigen juristischen Kontexten der Fall ist. Eine schwerwiegende, die Grundlagen des demokratischen Zusammenlebens bedrohende Beeinträchtigung des öffentlichen Friedens ist nicht erst dann gegeben, wenn die erwarteten gewaltsamen Gegenreaktionen der Verletzten tatsächlich eintreten. Aufgrund eines langsamen Gewöhnungsprozesses, wegen der tiefen Verunsicherung vieler Gläubiger oder ganz einfach deshalb, weil sie die Verhöhnung ihrer Glaubenssymbole klaglos hinzunehmen gelernt haben, kommt ein gewaltsamer Widerstand der Gläubigen ohnehin äußerst selten vor. Vielmehr liegt bereits in der gezielten Verweigerung von Toleranz, Duldsamkeit und Rücksichtnahme eine Aushöhlung des öffentlichen Friedens. Blasphemische Handlungen und Äußerungen, die im Namen der Kunstfreiheit daherkommen, bleiben angesichts der bestehenden Rechtslage in den meisten Fällen ohne Sanktion. Der öffentliche Protest, der sich in spontanen Demonstrationen, in Flugblattaktionen oder in den Leserbriefen einzelner Gläubigen artikuliert, führt nur selten zur Anklageerhebung. Und das liegt an der ungleichen Dreiecksbeziehung, die ich aufgezeigt habe. Man hat selten eine Chance, dass tatsächlich am Ende eine Verurteilung erfolgt, weil der Staat eingreifen müsste in die Abwehrrechte der anderen Seite und man verschafft der ganzen Affäre noch einmal Publizität über einen langen Zeitdauer des Prozesses hin. Und das ist ein Dilemma der Kirchen. Wenn Sie zum Beispiel protestieren und die Absetzung geplanter Theaterstücke fordern oder die Teilzensur umstrittener Filmsequenzen oder vielleicht auch fordern, dass die staatliche Förderung zurückgezogen wird. Das ist ja leichter möglich als ein Verbot oder ein Eingriff in die Kunstfreiheit. Dann haben Sie zwar einen Erfolg verbucht, aber in der Wirkung auf die Öffentlichkeit ist das häufig nur ein Pyrrhussieg. Der öffentliche Protest gegen obszöne, blasphemische oder frevelhafte Darstellungen steht unter dem Dilemma, dass nur selten eine wirklich zufriedenstellende Auflösung gestattet. Der Verzicht auf eine öffentliche Zurückweisung mag manchen als mangelnde Entschiedenheit in der Verteidigung des eigenen Glaubensstandpunktes oder als Ausdruck innerer Resignation erscheinen. Zudem kann ein tatenloses Zusehen dem gesellschaftlichen Bedeutungsverlust der Religion Vorschub leisten und die Gläubigen noch weiter verunsichern. Andererseits, und das ist das Dilemma, verhelfen die öffentlichen Proteste von Kirchenleitungen oder spontanen Initiativgruppen konservativer Gläubiger den umstrittenen Darbietungen oftmals erst zu der Aufmerksamkeit, die Sie aufgrund Ihrer allenfalls durchschnittlichen künstlerischen Qualität aus eigener Kraft niemals hätten erringen können. Vor einigen Jahren in Freiburg, als dieses Theaterstück mit der homosexuellen Gruppe gelaufen ist, hat der Theatermacher und Filmregisseur durchaus zugegeben, dieses Stück sei von einer nur bescheidenen künstlerischen Qualität. Aber er hat es dann dennoch gerechtfertigt, es ins Programm zu nehmen, weil er sagte, er müsse gegen den Einfluss fundamentalistischer Kreise protestieren. Aber diesen Einfluss hat er ja erst durch dieses Stück sozusagen zum Tätigwerden erweckt. Also das ist dann ein Kreislauf und eine self-fulfilling prophecy, eine sich selbst erfüllende Prophezei. Das ist einigermaßen zynisch von diesem Theaterregisseur, wenn er sagt, ja, das Stück ist nicht besonders gut, aber wir wollten einfach einmal für unser Theater in der Freiburger Bevölkerung Aufsehen erregen, weil wir die letzte Saison so wenig Zuschauer hatten. Wie soll man sich nun als Christ, als Bischof, als Pfarrer, als einfacher Gläubiger in dieser Zwangslage verhalten? Zunächst eine gute Portion Selbstbewusstsein und Gelassenheit. In aller Regel wird diese Kombination von Selbstbewusstsein und Gelassenheit auf solche überzogenen Provokationen nicht mit voreiligen Reaktionen antworten. Die sind nur kontraproduktiv. Das Landeskomitee der bayerischen Katholiken hat vor einigen Jahren empfohlen, nicht auf jede böswillige Glosse einer Boulevardzeitung oder jede Blödelei eines Fernsehmoderators einzugehen. Das schlichte Totschweigen oder eine die Tragweite des ganzen Vorgangs humorvoll relativierende Äußerung sei in aller Regel die beste Antwort, um dann für die wirklich gravierenden Fälle bösartiger Religionsbeschimpfungen unverbrauchte Reaktionsmöglichkeiten in der Hinterhand zu haben. Wenn offizielle Stellungnahmen von kirchlicher Seite oder der Ruf nach staatlichen Maßnahmen wie Aufkündigung der Förderung angebracht erscheinen, dann sollten sie auf jeden Fall in einer abgestuften Form erfolgen, die auch für Nichtchristen verständlich machen, warum eine bestimmte Äußerung als schwerwiegender Missbrauch der Kunstfreiheit gelten muss. Eine kirchliche Stellungnahme wirkt umso glaubwürdiger, je differenzierter sie ausfällt. Insbesondere sollte aus ihrer Argumentationsweise und ihrem Tonfall hervorgehen, ob sie sich gegen bösartige Beschimpfungen religiöser Glaubenssymbole oder gegen ehrverletzende Beleidigungen kirchlicher Amtsträger oder Kritik gegen die Kirche wendet. Das ist ja theologisch von durchaus unterschiedlicher Dignität. Der Ruf nach staatlichen Verboten und strafrechtlichen Sanktionen kommt angesichts der ungewollten Nebenwirkungen kirchlicher Stellungnahmen und der vorhersehbaren Rezeptionsgewohnheiten des Publikums ohnehin nur in extremen Fällen in Betracht, in der eindeutig böswillige Religionsbeschimpfung oder persönliche Ehrverletzung erkennbar ist. Es ist interessant, auch in einer Gesellschaft, in der die Kirche nicht mehr als repressiv erfahren wird und die kirchliche Autorität auf diese Gesellschaft eindeutig zurückgeht, gilt noch immer, dass Verbote letztlich nur Vorurteile zementieren und die blasphemische Fantasie beflügeln. Als wirksamer durfte sich die Strategie erweisen, den künstlerischen Wert der fraglichen Darbietung zu problematisieren und in Frage zu stellen. Eine inhaltsbezogene Aussagebewertung wird zunächst nach positiven Anknüpfungspunkten suchen, die auch unter einer vordergründig unreligiös oder gar antireligiös wirkenden Darstellungsweise verborgen sein können. Wenn biblische Traditionselemente oder kirchliche Verkündigungsthemen zu kritischen Auseinandersetzungen anregen, lässt sich das zunächst ja auch einmal als Zeugnis für eine auch in der säkularen Kultur anhaltende Inspirationskraft der biblischen Offenbarung deuten. Also zunächst ist das ja auch ein Zeichen, dass die biblische Offenbarung noch lebendig ist und zur Auseinandersetzung anhält. Natürlich sollte man nicht so weit gehen, eindeutig blasphemische Äußerungen entgegen der klar erkennbaren Intention ihrer Urheber dann irgendwie doch noch auf der Habenseite des Glaubens zu verbuchen. Das wäre auch unglaubwürdig. Nun erscheint weniger Zurückhaltung dort angebracht, wo es um die Bewertung der künstlerischen Darbietungsformen eines Theaterstückes, eines Filmstreifens oder einer Ausstellung geht. Ich sage es jetzt etwas salopp. Zum Glück ist es sehr selten, dass ein blasphemisches Kunstwerk gleichzeitig ein gutes Kunstwerk ist. Das ist nicht von vornherein ausgeschlossen. Es gibt zum Beispiel ein eindeutiges Gegenbeispiel. Das ist in der Ausgabe der Zeitschrift Furche bei meinem Artikel als Illustration verwendet, nämlich das Gemälde von Max Ernst mit dem Titel Die Jungfrau züchtigt das heranwachsende Jesuskind. Das hat eine hohe künstlerische Qualität und zugleich einen eindeutig blasphemischen Charakter. Denn die Beziehung zwischen dem pubertierenden Jesusknaben und seiner Mutter trägt eindeutig erkennbar ödipale Züge. Und das ist gemessen an der christlichen Glaubensvorstellung blasphemisch. Und dennoch kann an der Übereinstimmung von künstlerischer Form und blasphemischem Inhalt im Blick auf dieses Kunstwerk nicht gezweifelt werden. Das ist aber, wie gesagt, zum Glück eher die Ausnahme. Eine formal stimmige, in ihrer künstlerischen Ausdruckssprache anspruchsvolle Präsentation taugt in der Regel nicht als Vehikel für eine herabsetzende Darstellung religiöser Inhalte. Es ist daher kein Zufall, dass blasphemische Äußerungen zwar häufig im Gewand künstlerischer Darbietungen auftreten, aber nur selten ein ansprechendes künstlerisches Niveau erreichen. Warum sollten kirchliche Stellungnahmen, wenn sie denn in einer aufgeheizten Situation einmal unumgänglich werden, nicht auch einmal in unkonventioneller, frech provozierender Weise auf diesen Umstand aufmerksam machen? Schließlich ist ein Intendant oder Theatermacher, der ein künstlerisch schwaches Werk ins Programm nimmt, nur um einen öffentlichen Skandal, von dem er sich Wirkung verhofft, zu entfachen, ein schlechter Intendant und ein schlechter Theatermacher. Wenn er die erhofften Proteste der in ihren religiösen Empfindungen verletzten Gläubigen dazu missbraucht, um mit seinem mittelmäßigen Theaterstück ein öffentliches Fanal gegen den angeblichen Fanatismus fundamentalistischer Kreise zu setzen, dann befindet er sich in einer wenig beneidenswerten Lage. Man sollte ihm nicht den Gefallen tun, diese erhofften Proteste tatsächlich auch zu liefern, sondern man sollte eher unverhofft reagieren, zum Beispiel mit der Androhung einer sonntäglichen Kollekte zugunsten eines niveauvolleren Theaters. Das wäre eine originelle Reaktion und die würde ihren Zweck viel sicherer erreichen als die üblichen Reflexe, die auszulösen, ja gerade die Absicht der anderen Seite ist. Eine kirchliche Stellungnahme, die solche Überlegungen anspricht, ohne dabei die übliche Larmoyanz zu entfalten, wäre bald eine gefürchtete Gegenmaßnahme, viel sicherer als die Äußerung der Empörung, die das ganze Kalkül am Ende erst aufgehen lässt. Deshalb am Ende ein Plädoyer für eine selbstbewusste Gelassenheit im Umgang mit solchen Äußerungen in unserer Kultur, die es nun einmal gibt, aber die für uns als gläubige Menschen keine Gefahr für unseren Glauben darstellen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.